Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Gwendolin Kusters ist eine Landschaftsarchitektin, die für die Kommunen Hannover und Garbsen arbeitet. Ganz unterschiedliche Anforderungen, vom konkreten Entwurf eines Spielplatzes bis zum regionalen Klimamanagement, muss sie bewältigen. Ihr Ziel ist es, ein in sich stimmiges Freiraumsystem für die vielfältigen Ansprüche der Menschen zu schaffen. Dafür müssen verschiedene Verwaltungen auf unterschiedlichen Planungsebenen eng zusammenarbeiten. Hören Sie Gwendolin Kusters im Gespräch mit Bettina Oppermann.
Frau Kusters, wir kennen uns schon fast 20 Jahre. Sie haben einmal hier in Hannover studiert und sind ausgebildete Landschaftsarchitektin.
Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne und berichte aus meinem Leben, weil ich eine Werbeveranstaltung machen möchte für die kommunale Planung. Liebe Landschaftsarchitektinnen und Architekten, kommen Sie zu uns in die Kommunen, wir brauchen Sie. Begonnen hat mein Werdegang, mein beruflicher, allerdings in der Selbstständigkeit. Und ich habe ziemlich schnell verstanden, dass selbstständiges Arbeiten nicht so mein Ding ist, sondern ich mich in einer Kommune wohler fühlen werde, weil ich nämlich dort fürs Gemeinwohl plane und nicht in erster Linie für mein monatliches Honorar. Und somit habe ich bei der Stadt Hannover eine Anstellung gefunden im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün und jahrelang Kinderspielplätze und Schulhöfe und Freianlagen im Bereich der Parks und Stadtplätze in Hannover durchgeführt. Und vor einem Jahr habe ich dann den Sprung in die Stadtplanung gewagt. Ich bin zur Stadt Garbsen gewechselt und bin dort jetzt in der konzeptionellen Ebene, auf der gesamten Stadtebene zuständig und mache dort Stadtentwicklung.
Genau deshalb möchte ich Sie auch interviewen. Wir haben ein Vorhaben, das gar nicht so einfach ist. Wir wollen die verschiedenen Maßstabsebenen der Planung beleuchten und Sie sind prädestiniert dafür, weil Sie diese unterschiedlichen Maßstabsebenen auch selber erfahren haben und ausgefüllt haben in Ihrer Arbeit. In Hannover waren Sie zuständig für die Gestaltung und Planung von Spielplätzen. Wenn Sie an die Gestaltung eines Spielplatzes herangegangen sind, und das war jetzt Ihr Thema und Projekt für die nächsten Wochen, wie sind Sie da vorgegangen?
Um mit einer Planung zu beginnen, ist es immer total wichtig, mit der Grundlagenermittlung loszulegen. Und die Grundlagenermittlung ist das A und O jeder Planung. Und unter Grundlagenermittlung versteht man das Kennenlernen des Projekts. In der Objektplanung bedeutet das das Kennenlernen des vorhandenen Spielplatzes, des vorhandenen Quartiers, um zu verstehen, wie funktioniert der Spielplatz aktuell. Das fängt an mit, ich gucke mir an, ob da nun eine Rutsche und ein Klettergerüst draufsteht. Es geht aber weiter über die Grenzen hinaus. Ich gucke, welche Art von Kindern kommen da hin? Sind es nur 0- bis 3-Jährige? Sind es 17- bis 18-Jährige? Was sind es denn für Kinder? Und wie viele davon? Wird er stark frequentiert oder nicht so stark? Und überlege mir natürlich immer dann auch, woran könnte das liegen?
Und wie gestalten Sie dann diesen Spielplatz? Sie holen sich einen Katalog mit Spielgeräten und bestellen die dann? Oder was ist genau die Tätigkeit einer Landschaftsarchitektin, um dort einen Raum zu kreieren, auf dem man sich gerne aufhält?
In der Stadt Hannover ist es üblich, dass bei jeder Spielplatzplanung die Menschen vor Ort gefragt werden. Insbesondere bei einem Kinderspielplatz natürlich die Kinder. Und das bedeutet, wenn ich mir genau angeschaut habe, wie der Spielplatz organisiert ist, was vorhanden ist. Wenn ich ihn also kennengelernt habe, ist der nächste Schritt, dass ich eine Beteiligung vor Ort durchführe. Und dann fragen wir die Kinder, was ihnen besonders gut auf dem Spielplatz gefällt und was ihnen nicht so gut gefällt und was sie sich wünschen. Und aus den Wünschen, immer in Korrelation mit dem Budget, was ich zur Verfügung habe, das ich vorher auch tunlichst geklärt habe, entstehen dann Visionen. Zum Beispiel habe ich persönlich den Kinderspielplatz im Maschpark umgebaut und ein kleines Kind hat damals auf einen Zettel genau die Skulptur gemalt, die da jetzt steht. Er hat dann da Drache dran geschrieben, er hätte gern einen Drachen, auf dem man rumrutschen kann. Und das hat persönlich dann dazu inspiriert, ist es jetzt ein Drache oder ist es eine Amöbe oder was ist es? Auf jeden Fall, es wurde auch schon als Schnitzel bezeichnet, den Betonberg im Maschpark zu bauen. Und so passiert es ganz häufig, wenn sich die Kinder ein Piratenschiff wünschen und wir haben vorher festgestellt, dass es im ganzen Quartier noch kein Piratenschiff gibt, dann wird es vielleicht auch ein Piratenschiff. Oder es wird sich eine Safari gewünscht oder so und dann wird dementsprechend eine Spielplatzlandschaft entwickelt. Das Aussuchen aus Katalogen ist nicht die Art und Weise, wie in der Stadt Hannover Spielplätze geplant werden.
Sie haben den Begriff Spielplatzlandschaft benutzt. Das finde ich einen sehr schönen Begriff, weil Sie natürlich auch, denke ich mal, über die Kinder hinaus Dinge wissen, die da gebraucht werden, zum Beispiel Schatten in Zeiten, wenn die Städte aufgeheizt sind, vielleicht Wasser. Da müssten Sie ja dann als Fachfrau auch vorsorgen, dass auf diesem Spielplatz eben die Lebens- oder Spielbedingungen einfach so sind, dass sie auch zukunftsträchtig sind.
Ja, das ist im Grunde genommen die Aufgabe der Landschaftsarchitektur. Erstmal zu hören, was gewünscht wird und das zu kombinieren mit dem, was machbar ist. Und dann soll das Ganze aber natürlich auch noch gut aussehen und was hermachen. Und unterm Strich ist aber das oberste Ziel zu erreichen, dass die Nutzbarkeit der Fläche, also die Frequentierung des Ortes erhöht wird zu dem, was vorher da war. Dann habe ich gut gearbeitet. Wenn die Menschen vor Ort den Platz annehmen und sich dort wohlfühlen und ihn nutzen, regelmäßig über den gesamten Tag verteilt und so viele Menschengruppen wie möglich, dann habe ich einen guten Job gemacht. Persönlich hat man als Landschaftsarchitekt vielleicht den einen oder anderen Anspruch an die Ästhetik, an Farbgebung oder was auch immer. Aber eigentlich ist das Ziel, dass die Dinge, die ich mir ausgedacht habe, so interessant und abwechslungsreich sind, dass ich viele verschiedene Altersgruppen von Kindern motiviere, sich diesen Platz anzueignen.
In Hannover gibt es sehr viele solche Spielplätze, die quasi eine Fangemeinde haben, die sehr gut genutzt werden. Jetzt haben Sie mir erzählt, dass Sie aber mit dieser Art von Planung noch nicht zufrieden waren, dass Sie denken, man müsste da noch mehr machen. Wie läuft das? Womit waren Sie dann unzufrieden, obwohl Sie vielleicht einen ganz super Spielplatz mit einer großen Fangemeinde geschaffen hatten?
Ein paar Spielplätze, die ich umgebaut hatte, hatten eine Fangemeinde, aber viele Spielplätze, die ich umgebaut habe, hatten keine Fangemeinde. Insofern ist es immer ein bisschen die Frage, um welches Projekt es jetzt gerade geht. Der Maschpark, den ich gerade erwähnte, der hatte vorher keine Fangemeinde, jetzt hat er eine. Aber in Linden sind die Freiräume so knapp bemessen, da haben die Plätze ohnehin eine Fangemeinde, weil die Leute nicht wissen, wohin. Und der Grund, warum man dann an Spielplätze rangeht, ist eher der Abnutzung. Irgendwann, das weiß man auch von den eigenen vier Wänden, muss man schon auch mal einen Freiraum ein bisschen aufpolieren. Und da die Zeiträume im Freiraum dann leider etwas länger sind, 15, 20 Jahre, ist es so, dass dann auch ein Spielplatz mal eine frische Kur braucht. Und diese frische Kur bringt dann die Menschen dazu, den sehr heiß geliebten Platz noch mehr wertzuschätzen, weil er nämlich so frisch und neu aussieht.
Frau Kusters, jetzt sind wir ganz unmerklich von der Objektplanung, also der Gestaltung eines Spielplatzes mit seinen Sitzgelegenheiten, mit den Spielgeräten, mit den Hügeln, auf denen die Kinder sicher runterrollen können, etc. etc. Jetzt sind wir ganz unmerklich in unserem Gespräch eben auf eine zweite Maßstabsebene gekommen. Es geht eben nicht mehr nur um die Gestaltung des Spielplatzes, um seine Grenzen und Eingänge, sondern letztendlich um den gesamten Stadtteil, in dem man sich wohlfühlen muss und in dem man von den Wohnungen mit Familie, mit Kinderwagen, mit Fahrrädern etc. zu diesen Orten wie Schule, Spielplatz, Kita kommen können muss.
Ja, so ist das. Und das ist halt eine große Aufgabe im Bereich der Stadtplanung, dafür zu sorgen, dass genug Raum vorhanden ist. Grundsätzlich ist es so, dass wenn man in der Stadtplanung tätig ist, man diese gesamte Stadt im Blick hat und sich über genau diese Beziehungen Gedanken macht. Wo sind Grünflächen vorhanden? Wo sind Spielplätze? Wo sind Kindertagesstätten und andere öffentliche Einrichtungen? Und wer kommt da wie hin? Und das ist etwas, was die Stadtplanung festlegt im Rahmen der Bauleitplanung. Und das ist ein Feld, wo die grüne Perspektive sehr, sehr wichtig ist, weil es nämlich auf dieser Ebene um den Verteilungskampf der knappen Flächenressourcen geht. Jeder weiß, dass Boden und Grund endlich ist. Und die Stadtplanung entscheidet, welcher Flächeninhalt, welche Nutzung, wie viel Raum bekommt. Und wenn wir auf der Stadtplanungsebene nicht für Grün uns einsetzen, dann haben wir nachher in der Objektplanungsebene keine Chance, den Schulhof zum Beispiel noch ausreichend schön oder bewegungsreich zu gestalten, weil einfach nicht genug Platz ist für ein Basketballfeld und eine Sprunggrube und eine Laufbahn von 100 Metern, weil nämlich der Raum einfach zu Ende ist. In der Stadtplanung kann ich aber entscheiden, möchte ich das vorhandene Grundstück mit einem dreigeschossigen Hochbau bebauen und schwuppdiwupp habe ich auch Platz für die 100 Meter Laufanlage. Man kann es halt auch gesamtstädtischer sehen. Wenn man zum Beispiel die Spielplatzplanung sich anguckt, entscheidet man auf Stadtplanungsebene, wo genau die Spielplätze liegen und dann zieht man so Radien um gewisse Wohnblöcke und sagt hier im 200 Meter Radius, im 300 Meter Radius, fußläufig zu erreichen, für Kleinstkinder müssen die Spielplätze erreichbar sein und dann sucht man dort nach Freiräumen. Und dann muss man zusehen, dass man diese Freiräume sichert, weil unter dem aktuellen Wohnungsdruck ist jeder Freiraum in einer Stadt, in einer Gemeinde potenzielles Bauland. Und das ist das, womit wir uns aktuell beschäftigen. Freiraum gegen Bauland, Bauland gegen Freiraum, wer gewinnt? Und die Diskussion oder der Verteilungskampf findet auf Stadtplanungsebene statt.
Hier gibt es ja auch eine lange Geschichte, wie diese verschiedenen Funktionen oder Freiraumtypen miteinander korrelieren und miteinander auch verschränkt sind. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts war die Idee, alle Funktionen zu trennen. Also das ist das Erbe von Le Corbusier, dass bestimmte Nutzungen Platz bekommen, auch um sich nicht gegenseitig zu stören, hat man eben Fabrikgelände und Wohngelände voneinander getrennt, damit sich das gegenseitig nicht stört. Und seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts redet man wieder vermehrt darüber, wie Nutzungen vielleicht auch gestapelt werden können. Das ist ein interessanter Gedanke, dass ich natürlich auch in einer Parkanlage einen Spielplatz haben kann oder dass dort auch gespielt wird, dass dort vielleicht noch weitere Funktionen angesiedelt werden können, wie Sport. Dass sich quasi so eine Art Funktionsmischung, eine Stadt der kurzen Wege, dadurch bekomme, dass ich verschiedene Funktionen eng aufeinander und miteinander kombiniere. Jetzt stellt sich für mich die Frage, gibt es da nicht doch auch Grenzen, also um zum Beispiel solche bebaute Fläche zu gewinnen, dass ich da zu viele Funktionen auf zu kleinem Freiraum miteinander kombiniere und versuche zu stapeln. Kann das gut gehen?
Ich muss jetzt ein bisschen drüber nachdenken, was nicht klappt, weil persönlich bin ich ein großer Fan von, ich nenne es immer Multikodierung, mehrere Funktionen auf einmal unterzubringen, weil man halt nicht genug Fläche für alles nebeneinander hat per se und weil ich auch glaube, dass man, wenn man mehrere Funktionen auf einer Fläche unterbringt, die Nutzer und Nutzerinnen der Fläche mischt. Und das ist, glaube ich, etwas, was in unserer heutigen Zeit total wichtig ist, dass es keine Solitärnutzung von einzelnen Personenkreisen, Altersgruppen oder Menschen mit gewissen Hintergründen gibt, sondern dass wir uns mischen und dass wir lernen, dass eine Gesellschaft heterogen ist und das ist auch genau gut so. Und der Freiraum kann da eine Menge bieten, indem er halt sehr viele Angebote in verschiedene Richtungen macht. Ich habe mir noch nie überlegt, welche Nutzungen jetzt vielleicht nicht so gut zu kombinieren sind. Wobei, während ich rede, fällt mir eines meiner aktuellen Projekte ein. Was ich momentan in Garbsen versuche, ist, einen Freiraum, einen sehr großen Freiraum freizuhalten auf Stadtplanungsebene. Es geht um eine Erweiterung eines Dorfes und dieses Dorf könnte oder hätte das Potenzial, sich als Angerdorf zu entwickeln, wenn schon neu gebaut werden muss auf Ackerflächen. Und in der Mitte würden wir gerne einen Anger freihalten. Man kann einen Anger aber nicht freihalten auf potenziellen Baulandsflächen. Das refinanziert sich einfach nicht. Also müssen da Funktionen drauf. Und wir würden gerne einen Friedhof dort unterbringen, zusätzlich zu den Bewegungsangeboten, die man so haben möchte, nämlich Kinderspielplatz, vielleicht auch Calisthenic oder Basketball. Da kommt man dann schon wieder in einen Funktionsmischmasch, wo man sich überlegt, Friedhof und Basketball ist vielleicht nicht was, was man sich so vorstellen kann. Vielleicht beantwortet das ein bisschen die Frage, dass es irgendwo auch Grenzen gibt, aber die Aufgabe der Landschaftsarchitektur ist, glaube ich, da die Grenzen, auszuloten und vor allen Dingen Lösungen dafür anzubieten. Und meines Erachtens gibt es wirklich sehr, sehr gute Beispiele, wie man Funktionen, die man eigentlich immer separat gedacht hat, mischen kann. Insbesondere in den skandinavischen Ländern kommen wir nochmal zurück zum Thema Schule. Etwas, was in Hannover undenkbar wäre, aus verschiedenen Gründen, dass man die Schulhöfe als Stadtplatz hat, nicht öffnet, sondern es ist einfach gleichzeitig der Stadtplatz von einem Quartier und die Schule steht halt mit auf dem Platz, genauso wie die ganzen Wohngebäude und Geschäfte. Und so eine Multikodierung wäre in Hannover zum Beispiel nicht so denkbar. Allerdings, ich persönlich finde, das muss es eigentlich sein, dass wir es schaffen, gemeinsam den Freiraum zu nutzen und nicht Menschen voneinander abzutrennen.
Das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Also viele, auch zum Beispiel Sportflächen an Schulen, Schulsportflächen könnten ja nachmittags und abends auch wertvolle Funktionen erfüllen. Und dort gibt es dann natürlich sehr häufig Krach mit den Anwohnern. Man müsste wahrscheinlich jedes einzelne Projekt auch genau beobachten. Man müsste die Anwohnerinnen und Anwohner zum Teil mit einbeziehen. Man müsste schlaue Regeln entwickeln, damit eben auch wirklich nicht, ich sag mal, 10 Stunden am Tag Lärm ist. Wir haben doch viele, viele Orte, die sehr monofunktional gedacht sind. Also wenn wir hier an der Herrenhauser Kracht entlang gehen, gibt es einen Kranz von Sportflächen, die sind riesig und die sind genau einer Funktion, nämlich dem Fußball, dem Rugby oder was auch immer zugewidmet. Das Gras wird geschnitten und ich habe beobachtet in Corona-Zeiten, dass dort auch niemand war. Und auch sonst werden diese Rasenflächen 1, 2, 3 Mal in der Woche benutzt, während im angrenzenden Georgengarten die Menschen joggen, durchaus auch Sport und Bewegung im Park seinen Platz hat. Also das scheint mir doch, kann man noch besser durchdenken. Man könnte die Sportanlagen zu Parkanlagen machen.
Ja, das ist nämlich genau das Thema, was man auf Stadtplanungsebene denken muss und auf der Objektplanungsebene nicht lösen kann, wenn es nicht vorher gedacht ist. Weil der Hintergrund dieser Separierung ist natürlich die Zuständigkeit. Die Sportanlagen sind private Flächen, die gehören einem privaten Sportverein oder der Stadt Hannover gewidmet für einen Sportverein und der Georgengarten ist ein öffentlicher Freiraum. Und das geht auch zum Beispiel in dem Bereich von unseren Flusslandschaften so. Deswegen ist es so wichtig, immer darauf zu achten, wenn es um Verteilungskämpfe von Fläche geht, dass eigentlich alles so viel wie möglich öffentlicher Freiraum ist. Und wenn eine Fläche öffentlich ist, dann kann man auch Nutzungen multikodieren. Wenn sie privat sind, ist es sehr aufwendig, die Öffentlichkeit mit auf diese privaten Flächen zu kommen. Das Problem an der Schaffung von öffentlichem Freiraum ist auf der anderen Seite allerdings, deswegen macht man das nicht so gerne, man kann ihn nicht verkaufen an Investoren, man verdient kein Geld als Verwaltung bzw. als Gemeinde. Wenn ich dann diesen ganzen tollen Raum jetzt öffentlich lasse, dann muss er auch gepflegt und unterhalten werden. Und das ist ja nun mal etwas in der Freiraumplanung anders als im Hochbau. Wir planen erstmal eines, aber es wurde gerade ja auch schon angesprochen, das Gras muss regelmäßig geschnitten werden. Genauso die Sträucher und Hecken und sonstige Dinge. Grün wächst, soll es ja auch und das ist ja auch der Mehrwert. Nur das muss dauerhaft und kontinuierlich gepflegt und unterhalten werden. Und dafür gilt es dann halt auch, kontinuierlich Gelder einzustellen. Und dafür muss Bereitschaft sein. Und diese Bereitschaft und diese Gelder, die müssen halt frühzeitig besorgt werden und nicht erst, wenn das Projekt fertig gebaut ist. Und auch das ist dann ein Thema, das sich ergibt auf der Stadtplanungsebene, sich dafür einzusetzen. Zu sagen, ja, wir als Stadt möchten ein umfangreiches Freiraumkonzept haben hier in der Stadt. Wir möchten viele öffentliche Flächen haben, auf denen Fußball gespielt werden kann, auf denen sonstige Sportangebote gemacht werden können. Und wir möchten zum Beispiel unsere Vereinsflächen multikodieren, wir möchten unsere Schulflächen multikodieren, aber dann müssen wir im Umkehrschluss auch dafür sorgen, dass genug Geld für Pflege und Unterhaltung vorhanden ist.
Und schon sind wir wieder auf einer neuen Maßstabsebene und Sie sind die beste Gesprächspartnerin jetzt in Garbsen, in einer Gemeinde in der Nähe von Hannover, um aus Ihrem Arbeitsfeld zu berichten. Wenn wir jetzt einen Fluss haben, eine Flusslandschaft, wenn wir auf der anderen Seite vielleicht einen Hügel haben, von dem aus wir auf die Stadt schauen können, wenn wir die Gesamtstadt betrachten, dann fällt uns natürlich auf, dass bestimmte Orte für die Erholung sehr, sehr wichtig sind, dass bestimmte Orte als öffentlicher Freiraum zu erhalten sind. Und das ist auch die Aufgabe von Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, darüber nachzudenken, welche Art von Nutzung macht hier Sinn, sollen diese Flächen öffentlich sein oder kann man sie eben auch bestimmten Nutzern übereignen. Und um diese Entscheidungen zu treffen, um diesen Pflegeetat, den Sie angesprochen haben, auch richtig zu konzipieren, brauchen Sie ja eigentlich so einen Gesamtblick auf die Stadt, im Sinne des Allgemeinwohls natürlich.
Genau, da gibt es mehrere Instrumente, wie man das macht im Bereich der Stadtplanung. Besonders praktisch oder integriert, sprich es denkt an viele Belange, ist das integrierte Stadtentwicklungskonzept, was viele Städte und Gemeinden aufstellen. Das ist so, dass man über dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept innerhalb der Grenzen der Stadt schaut, was die Zukunftsziele für die Stadtentwicklung sein können. Wollen wir mehr Wohnen? Wollen wir mehr Universitätsstandort sein? Wollen wir mehr Straßen bauen? Wollen wir mehr Radwege bauen? Wollen wir mehr, wollen wir mehr Grünflächen fördern? All diese Dinge werden abgearbeitet im Rahmen eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts und das ist eine gute Grundlage, um immer für ein paar Jahre eine Vision festzulegen. Darüber steht im Grunde genommen oder nebenbei steht die Bauleitplanung per se, also das rechtliche Instrument, mit der man die Flächenentwicklung einer Stadt festlegt. Das ist einmal der Flächennutzungsplan innerhalb der Grenzen der Stadt. Und dann weiter runtergebrochen auf Quartiersebene, muss man sagen, der Bebauungsplan. Der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan sind aber Rechtsinstrumente. Darüber hinaus hat die Stadt jeweils die Möglichkeit, mit zusätzlichen Konzeptionen sich selbst zu verpflichten, Dinge zu wollen oder nicht zu wollen. Und das ist halt zum Beispiel ein integriertes Stadtentwicklungskonzept.
Das heißt, der Gemeinderat befindet letztendlich über einen Flächennutzungsplan, über einen Grünordnungsplan, den Sie auch vorarbeiten, den Sie vorschlagen, wo Sie eben Bebauungsaspekte und Freiraumaspekte miteinander in Korrelation bringen und wo Sie im Ganzen stimmige Nutzungskonzeption für die Flächen vorlegen. Das ist jetzt sehr abstrakt und Sie schlagen dann vor, dass man durchaus mit den Bürgerinnen und Bürgern oder auch vor allen Dingen mit verschiedenen Fachbereichen, die ja alle zusammenwirken müssen, um das umzusetzen, dass man da auch konkretere, ich sag mal, Visionen oder Ziele für die Stadtplanung, für die Freiraumplanung entwickelt und dann umsetzt.
Der Unterschied zwischen einer Objektplanung und einer Konzeption. Und zwar geht es um den Stadtteil Mainfeld. In der Stadt Garbsen, in Mainfeld, das ist ein dörflich geprägter Ortsteil, dort leben roundabout 2300 Menschen. Und vom Rat der Stadt Garbsen wurde 2016 entschieden, aus verschiedenen Gründen, dass Mainfeld das Potenzial hat, um 50% zu wachsen. Das heißt, man hat rund um Mainfeld so viel Fläche, Ackerfläche wohlgemerkt, übrig das kann man diskutieren, wie man dazu steht, aber der Rat der Stadt Garbsen hat entschieden, die wäre sozusagen übrig, um auf diesen Ackerflächen Bauland zu entwickeln. Diese Flächen gehören aber der Stadt Garbsen momentan noch nicht, sondern sie gehören verschiedenen ortsansässigen Landwirten. Also insofern ist es eine rein visionäre Planung, die jetzt aktuell durchgeführt wird, wo man sich überlegt, im Rahmen dieser Planung überlegen wir uns jetzt, wie könnte denn nun dieses 50% Wachstum eines Dorfes aussehen? Ist es rund? Ist es eckig? Ist es so wie in den letzten 30, 50 Jahren, dass man immer eine Parzelle Land kauft und dann dort Einfamilienhäuser draufstellt und dann kauft man irgendwann die nächste Parzelle? Sieht es so aus? Oder denkt man großflächiger? Und das versuchen wir gerade mithilfe eines umfangreichen Bürgerbeteiligungsprozesses, der aufgrund der aktuellen Situation rein digital abläuft und sehr erfolgreich auch gelaufen ist. Und wir haben auf dieser Konzeptebene gemeinsam mit den Menschen vor Ort festgestellt, dass wir keine Siedlungsentwicklung in Scheibchen möchten, sondern dass wir eine Siedlungsentwicklung möchten, die am Ende, wenn sie denn 2040 oder 2050 abgeschlossen ist, dem Charakter des Dorfes entspricht. Sprich, wir möchten erreichen, dass Maienfeld, wenn es schon so viel wachsen muss, am Ende immer noch ein Angerdorf ist und nicht ein Dorf mit lauter kleinen neuen Handtüchern. Und das ist Stadtplanung, dass wir auf der Maßstabsebene eines gesamten Dorfes überlegen, wie konzeptionell die Flächen verteilt werden zwischen Grün, Wohnen, Verkehr und öffentlichem Leben.
Frau Kusters, Sie sind jetzt verantwortlich für das Gemeindegebiet der Kommune Garbsen. Also die Kommunen haben die Hoheit über die Flächennutzung und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn ich jetzt hier in Hannover aber wohne und am Wochenende Freiräume genießen will, zum Beispiel am Deister oder eben an der Leine oder wo auch immer, dann ist mein Bewegungsradius ja eigentlich sogar die Region. Also letztendlich müssten doch die Kommunen auch miteinander zusammenarbeiten, um Freiräume für ihre Einwohnerinnen und Einwohner bereitzustellen, zu sichern vor Bebauung oder eben auch sogar auszustatten mit besonderen Attraktionen, zum Beispiel Aussichtstürmen oder was auch immer. Nimmt Garbsen hier auch eine Verantwortung für das gesamte regionale Umfeld wahr?
Das ist ein sehr interessantes Thema. Als Mitarbeitende einer Verwaltung von einer Stadt ist es meine Aufgabe, über die Stadtgrenzen hinauszudenken, insbesondere im Bereich der Stadtplanung. Nichtsdestotrotz ist das ein Aufgabenfeld, was kontinuierlicher Schulung bedarf, weil das Zusammenarbeiten zwischen den Gemeinden ist genauso schwierig wie das Zusammenarbeiten innerhalb einer Verwaltung oder das Zusammenarbeiten innerhalb eines Teams.
Also diese regionalen Freiräume bilden auch ein eigenes System, das zum Beispiel in einem Landschaftsrahmenplan konzipiert wird, entwickelt wird und dann auch den Menschen in der Region und auch außerhalb der Region zugutekommt. Und diese regionale Ebene ist auf der einen Seite nochmal abstrakter, weil hier zwischen einer vielleicht Kernstadt und ihrem Umland natürlich ganz viel Themen zu debattieren sind. Wo kommen die Deponien hin? Wo ist der Flughafen? Was bedeutet es, wenn einige Städte am Flussufer situiert sind, während andere das nicht sind?
Nichtsdestotrotz, die Frage war, macht Garbsen gerade was überregional oder regional? Ja, Garbsen arbeitet seit Jahren schon gemeinsam mit der Stadt Hannover daran, einen Radschnellweg von Hannover nach Garbsen zu bekommen. Aber das ein Paradebeispiel zu zeigen, wie schwierig es ist, interkommunale Planung durchzuführen. Etwas besser läuft gerade ein anderes Projekt, und zwar ist das Projekt der Klimaanalyse. Mittlerweile gibt es neben den Landschaftsarchitekten und Umweltplanern in den Verwaltungen auch viele Klimaschutzmanager. Und die Region Hannover ist vorne mit dabei, die Klimaschutzmanager interkommunal zu vernetzen. Das heißt, wir haben schon mehrere Gespräche mit allen Klimaschutzmanagern und Stadtplanern von den verschiedenen Gemeinden der Region Hannover gehabt. Und in diesem Bereich reden wir darüber, wie wir Klimakarten produzieren können von unserem Stadtgebiet über unser Stadtgebiet hinaus, um zu schauen, wo wird besonders viel Wärme produziert und wo gibt es nicht so viel Wärme, wo müssen wir Wärme hinleiten, ableiten, wie helfen dort die Grün- und Freiräume. Und dann kann man noch einen Satz sagen, und zwar Mut zur Datenfülle. Je mehr Daten eine kommunale Verwaltung sich aneignet über das GIS, desto besser kann sie interkommunal planen.
Was ist ein GIS-System, ein geografisches Informationssystem?
Mit diesem Geoinformationssystem kann man in der Stadtplanung halt sehr viele Informationen sammeln und diese Informationen miteinander verschneiden und somit zu Lösungen kommen. Wenn man jetzt dann die Flächen von Gebäuden zum Beispiel hat, in ganz Garbsen sind alle Gebäude eingezeichnet und man kann aber diesem Gebäude sagen, du bist ein mehrgeschossiges Mehrfamilienhaus und du hast so und so viele Wohnungen und du hast auch noch ein Flachdach, sprich, wenn man das kombiniert dann hinterher mit einer Solaranlagenabfrage, kann man sagen, ja, du hast Potenzial, dass bei dir auf dem Dach eine Solaranlage kommt.
Wir haben alleine drei verschiedene Maßstabsebenen besprochen. Es ist einmal die Ebene eines ganz konkreten Freiraums, wie wir es hier in den Debatten ja auch häufig besprechen. Wir haben einen Friedhof, wir haben einen Spielplatz, wir haben eine Außenanlage einer Schule zum Beispiel oder eine Parkanlage. Wenn wir jetzt den Stadtteil anschauen oder die Gesamtstadt, dann sprechen wir schon anders darüber. Dann geht es eben um die Verteilung, um die Größe der verschiedenen Freiräume, um die Frage, ob die Menschen dorthin kommen, ob es Mangelgebiete gibt, ob es eben auch Gebiete gibt, wo Freiräume multikodiert werden können oder funktional gestapelt werden können. Also eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Herzlichen Dank, Frau Kusters, für diese Reise durch die verschiedenen Maßstabsebenen.
Bitte, danke.
Debatten um Rabatten.
Und man könnte dieses Prinzip der Planung noch weiterspinnen. Vom Spielplatz über den regionalen Radweg bis zu weitgreifenden Strategien für Naherholungs- und Tourismusgebiete. Aber beides ist wichtig. Der Entwurf, der seine Fans findet, und der übergeordnete strategische Plan, der überhaupt erst den Raumanspruch für den Entwurf schafft.
Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marieke van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte.